Die Maren hatte im Vorfeld, als sie für die Stadt oder halt für das ganze Thema gebetet hat, noch einen Eindruck, und vielleicht wäre es schön, wenn du den teilst. Das wäre irgendwie gut, glaube ich.
Ich hatte einfach nur einen Vers. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es steht.
Warte mal.
Ja, und zwar hatte ich den Vers, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ja, damit die, die ihn kennen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
Ja. Und das deckt sich, ich fand es war für mich extrem ermutigend, weil ich gefragt habe vor 2 Wochen, als er dann gesagt hat, dass ich, ne, dass er den Arm will trotzdem. Und dann vor einer Woche hast du es mir gesagt, oder vor ein paar Tagen erst, ne? Und es deckt sich mit dem, was er gegeben hat. Und ich merke so, ich weiß nicht, wie es euch geht, oder mit dem Ganzen. Ich glaube, ich habe, als ich vorher hier gesessen war und gebetet habe, da habe ich gemerkt, Gott hat euch geehrt. Nicht, dass ihr hier sein dürft, ne? Sondern Gott hat euch geehrt, indem er euch ein Brennen gegeben hat für Verlorene. Weil es ist ein heiliger Pflug, Freunde. Das ist das Heiligste, was Gott zu vergeben hat, ist Menschen zu rufen in sein Werk. Das ist das Allergrößte. Das ist das Allergrößte. Und es ist eine heilige Arbeit. Und es ist die größte Ehre, die ein Mensch, glaube ich, bekommen kann, nachdem, wenn er einfach als Kind Gottes angenommen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so die Dringlichkeit, man verliert so schnell den Fokus, um was es eigentlich geht. Und dann merkt man, um was geht es eigentlich. Und dann hat man vielleicht eine Begegnung mit ihm im Gebet und dann ist alles wieder gut. Aber sonst, merkt ihr, und eigentlich wollen wir, ich will, vielleicht kennt ihr das aus dem 2. Korinther 3, ein Brief Christi sein, oder? Also ich will eigentlich mein Leben, ich möchte so gerne, ich möchte so gerne ein Brief sein, auf den Gott geschrieben hat. Und dass Menschen einen Brief Gottes lesen, einfach nur, indem sie mich anschauen. Das wünsche ich mir. Und na, kennt ihr die Stelle? Mhm. Ja. 2. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Und ich wünsche mir das so. Und die Frage ist aber, was steht da drauf? Und ich merke so, wir sind so, ich habe so auf dem Herzen irgendwie, es brennt mir so dermaßen. Das, was die Maren gesagt hat, dieser Eindruck, der Sohn des Menschen muss erhöht werden, wir kennen das, ne? Und im Johannesevangelium wird das auch zitiert. Aber ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Kennt ihr diese Geschichte? Und ich möchte einfach, damit wir geeicht werden, um was es geht. Und ich wünsche mir so, dass mein Herz neu gebrochen wird. Ich bin hier heute Abend und ich habe das bitter notwendig. Echt halt. Bitter notwendig. So bitter meine ich, wenn ich meine, sag bitter, meine ich bitter. Und zwar die ursprüngliche Geschichte steht, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, 4. Mose 21.
Und die Schlange, die auch für das Volk Israel
steht. Richtig. Und wir kommen dahin, weil wir wollen die Stadt erreichen und wir wollen einen Dienst tun am Evangelium. Und deswegen sind wir hier und auch dafür beten. Aber ich merke, was passiert, in meinem Herzen muss was passieren, bevor Gott uns auch anvertraut, was er anvertrauen möchte. Das glaube ich. Von ganzem Herzen. Und genau. 4. Mose 21. Aber ich meine, ihr könnt natürlich mitlesen, aber bevor das Geblätter losgeht, es kann auch einer einfach vorlesen. Maren, magst du dann gleich vorlesen? 21, 4, ja. Ja. Bis 9.
Die eherne Schlange. Da brachen sie auf von dem Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen.
Sorry, ganz kurz. Ja. Das Volk Israel raus aus Ägypten, auf der Wüste, auf dem Weg ins verheißene Land, okay? Also, nur Kontext.
Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? denn es ist weder Brot noch Wasser hier und unsere Seele ekelt sich vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sagte der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf einer Stange hoch auf. Und wenn eine Schlange jemanden biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben.
Halleluja. Und ich bin ja der Meinung, die Bibel erklärt sich selber. Magst du gleich weiterlesen? Johannes 3, Vers 14.
Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Ja, und das ist das Evangelium. Dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, das ewige Leben hat. Aber seht ihr, diese Geschichte beschreibt das Evangelium, es beschreibt uns. Es ist ein murrendes Volk, das murrt gegen Gott und das in Feindschaft gegen Gott ist. Und da waren wir, hoffentlich erinnert ihr euch noch, da waren wir und wir waren todkrank, gebissen von der Schlange unter dem Fluch und Gottes und wir haben Jesus gesehen. Wir sind zuerst zu Mose gegangen als zu unserem Christus und haben gesagt, ihr habt gesündigt, ich bin schuldig vor Gott. Ich habe das eingesehen und ich habe auf Jesus gesehen, der erhöht wurde an meiner Stelle und ich bin gesund geworden. Ist das das Evangelium? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie, merkt ihr, so klar ist es dann irgendwie doch nicht. Also wir müssen schauen, was das Evangelium wirklich ist. Was ist es wirklich? Was ist es wirklich? Ein Mensch, der in Rebellion gegenüber Gott war und wer sein Herz kennt, der weiß, dass da eine Menge Rebellion ist. Also hier, hallo, ich bekenne, ich sterbe. Ne? Hallo, ich bin der Sebastian und ich bin rebellisch. Wie bei den anonymen Alkoholikern. Und was war die Botschaft von Jesus? Tut Buße und glaubt das Evangelium, oder? Ich meine, davon ist nicht mehr so viel zu sehen und das ist irgendwie oldschool und wir wollen ja auch kulturell relevant sein, aber dazu sage ich gleich noch was. Aber merkt ihr, das Evangelium muss dieses sein. Jeder von uns, der wiedergeboren ist hier, hat einen Prozess hinter sich, nämlich er hat erkannt, dass er schuldig ist vor Gott, er ist umgekehrt von seinen Wegen und er hat eine Wiedergeburt erlebt, er hat die Schlange angeschaut, die erhöhte Schlange, das ist Jesus in diesem Bild hier und das Zentrum des Evangeliums, Johannes 3,16, nimmt Bezug genau da drauf. Wir haben sie angeschaut, wir haben in irgendeiner Weise Jesus gesehen, es hat unser Herz gebrochen, dass er die Strafe auf sich genommen hat und unser Leben hat sich radikal verändert. Ist das das Evangelium? Und das muss auf diesem Brief draufstehen, der von Gott ausgefertigt wurde. Versteht ihr das? Und wenn es euch unruhig macht vielleicht, weil ihr merkt, ja wow, aber so ergriffen genau davon bin ich im Moment nicht, dann bin ich mit euch. Ihr hättet mal vor 2 Stunden hier sein sollen oder vor anderthalb. Da haben mich die 2 Schwestern noch verarzten müssen. Versteht ihr? Aber wenn wir da nicht hinkommen, dann brauchen wir nichts tun. Wir brauchen nicht rausgehen und wir sollten auch niemand was erzählen. Okay? Und darum geht's. Und wir müssen uns, merke ich, durcharbeiten und durchkämpfen wieder, ja auch durchs eigene Herz, dass wir da wieder hinkommen, dass wir wieder unser Herz gebrochen ist davon, dass wir in Feindschaft zu Gott waren und dass das Evangelium wieder Gestalt gewinnt in unserem Herzen und wir nicht irgendeine Botschaft haben, die niemanden trifft und ich weiß, dass einige da sind, vor allem die jüngeren Leute, die sich auch nach Übernatürlichen sehnen, die Gott niemals übernatürlich bestätigen wird. Never ever. Und wenn, dann ist es von jemand anders. Ja. Und wir sollen predigen und Gott soll es bestätigen durch Zeichen und Wunder auch, natürlich. Aber er wird keine falsche Botschaft bestätigen. Ne? Und Zeichen und Wunder sind keine Garantie, dass Gott am Wirken ist. Jannes und Jambres, kennt ihr? Kleiner Ausflug noch. Die Magier am Hof von Ägypten konnten exakt dasselbe tun, was Mose tun kann, bis auf zu einem Punkt. Das heißt, übernatürliche Kraftwirkungen sind überhaupt kein Zeichen für gar nichts. Halt für 0,0. Das ist ganz wichtig und lasst euch nicht verführen, aber das ist nur so ein kleiner Nebenausflug. Okay. Das bedeutet, die Botschaft von Jesus war doch, tut Buße und glaubt. Ändert eure Richtung, also tut Buße, heißt, ist, was ist die Botschaft? Also ich meine, das Grundkurs Evangelium vielleicht jetzt, kommt es einem irgendwie blöd vor, aber ich habe die Last irgendwie auf dem Herzen, weil ich merke, es ist eigentlich nicht, also mein Herz ist taub dafür. Ich beschäftige mich ganz viel, ich kann euch ganz viel über die Stiftshütte erzählen, aber mein Herz brennt nicht vom Evangelium und da ist unser Problem. Weil wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und dann kannst du nicht schweigen. Na, und darum geht's. Und deswegen, wir müssen überhaupt keine andere Botschaft hören. Wir brauchen überhaupt keine Lehre über dieses oder jenes, sondern unser Herz muss durchbohrt werden vom Kreuz und sonst von überhaupt nichts halt. Und wenn wir da nicht sind, dann müssen wir da anfangen. Und alles andere ist völlig nebensächlich. Und es ist letztlich doch die Versöhnung mit Gott, das ist das Zentrum vom Evangelium. Und wir haben es irgendwie vergessen. Wir sind so kulturrelevant, oder? Dass wir den niemals vergessen werden und niemals müde werden, den Menschen im blinden Aktionismus zu sagen, ja, was denn Jesus alles für sie tun kann. Aber die Voraussetzung, nämlich, dass ein Mensch umkehrt zu Gott, verschweigen wir und wundern uns, warum die Resultate fehlen. Die Botschaft, die Jesus hatte und die Johannes der Täufer hatte, war, tut Buße und glaubt. Und Buße tun heißt nicht bereuen. Ne? Reue und Buße sind zwei Paar Schuhe. Buße bedeutet, ich ändere mein Denken. Ich habe das mal so gesagt irgendwie. Oder ich habe das. Ich,
bereuen heißt, du hast
die Konsequenzen.
Bist dir der Konsequenzen bewusst, aber du machst
nichts. Ich mache nichts anders. Genau, das bedeutet, ich laufe von der Lorenzkirche, ich will zum Hauptmarkt und ich laufe Richtung Bahnhof, Hauptbahnhof. Falsche Richtung, ne? Und als der Bahnhof vor mir auftaucht, sehe ich ihn und in mein Denken, das ist das griechische Wort, Metanoia, kommt rein, oh, ich denke um, ich merke, oh, ich werde nicht ankommen am Hauptmarkt, das ist die falsche Richtung. Aber damit ist es nicht getan mit dem Umdenken, wie viele lernen, sondern in dem Moment muss ich mich 180 Grad umdrehen und in die andere Richtung laufen. Das ist das Buße dann vielleicht. Okay, das ist mal auf einer Seite. Und dann glauben. Das Evangelium glauben. Und das ist aber eine übernatürliche Wirkung Gottes. Buße auch übrigens. Aber das muss das Evangelium sein. Sind wir uns da einig? Okay, aber das Problem ist, dass wir, weiß ich nicht, ob wir das verkündigen, oftmals. Also ich kann Zeugnis geben, als ich frisch verliebt war in Jesus, mein Leben brandneu geworden und ich bin frei geworden von so vielen Dingen und ich konnte überhaupt niemanden, ich konnte meine Klappe überhaupt nicht halten. Ich habe jedem von Jesus erzählt, den ich nur getroffen habe. Und jeder musste es aushalten. Alle waren schon genervt halt und manche echt verwundert. Und ich war wie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie auf so einer Wolke bin ich geschwebt. Und es war ganz toll. Und es sind extrem viele übernatürliche Sachen passiert. Richtig viele. Also ich habe ganz viel Heilung gesehen und ich habe ganz viel Befreiung gesehen. Ich habe eine Menge Leute gesehen, die wirklich halt zum Herrn gekommen sind, so richtig, mit Pauken und Trompeten, wirklich. Aber Gott hat mich von Anfang an immer wieder sehr scharf auch, so kannte ich ihn damals gar nicht, so als Baby ist der Papa halt der Papa, ne? Ganz scharf zurechtgewiesen und hat mir immer wieder gesagt halt, was ist dein Evangelium? Immer wieder. Und weil ich bin so schnell im Vergessen halt, wo ich herkam und was nötig war, ohne mein Zeugnis jetzt zu erzählen, oder was nötig war an innerer Kampf. Und wir machen es so einfach und wir wollen die Leute nicht verprellen und merken aber, dass nie Durchbrüche passieren. Nie passieren Durchbrüche oder selten passieren Durchbrüche, weil wir es den Leuten so einfach machen. Wir wollen das Evangelium verkaufen wie drei im Weckler. Und das ist unser Problem halt. Wir stehen da an der Bude mit diesem, wie heißt das, mit dieser Klemme, Bratwurstwender, Wurstzange, genau, und Grillzange. Und kennt ihr den Sound? Dreimweckler, wie so heiß und fettige Pommes. Das ist das Evangelium und es ist heilig und es wird nicht verkauft. Versteht ihr? Und ich will gar nicht so lang machen, weil ich möchte gerne, dass wir beten. Aber ich möchte das, weil der Eindruck hat sich gedeckt mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und das Kreuz muss aufgerichtet werden. Sonst nichts halt. Keine Strategien, keine Konzepte, keine Sonderlehre. Wir brauchen auch nicht irgendwie 300 Totenauferstehungen. Wir brauchen das Kreuz. Neu in unserem Herzen, in unserer Mitte. und in uns, in dem, was wir den Menschen sagen und erzählen. Und es kommt ja überall woanders her und es ist egal, aber ich glaube, das muss die Mitte sein. Und ich mag trotzdem, habt ihr ein bisschen Hunger noch nach Wort? Ja, das ist gut. Ich mag euch was zeigen in der Schrift. Nämlich jemand, den wir alle sehr gut kennen, mein Freund Paulus. Und mein Freund Paulus, der hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe mich immer gewundert und es ist dann so aufgegangen. Ich lese es mal vor. Apostelgeschichte. Also ihr kennt es, hinten drin, wer so eine Bibel hat, dann ist da so, sind doch immer so Karten, erste, zweite, dritte Missionsreise. Ich dachte mir immer, warum ist da so ein Missionsreisenweg eingezeichnet? Ich konnte damit immer nie was anfangen. Jetzt hat es mir das erste Mal was gebracht. Ich war sehr glücklich, habe mich dann ganz toll gefühlt, wie so ein ganz studierter Gesetzeslehrer. Dachte ich mir so, wow, und von wo nach wo und dann ganz genau die Zusammenhänge. Ich habe mich erfolgreich gegen Stolz gewehrt, aber ihr hört es in meiner Stimme, ist noch nicht ganz weg. Preis dem Herrn für Freude. Ich war echt bedrückt den ganzen Tag heute. Halleluja. Okay, also Paulus in Athen. Ja, kennt ihr die Geschichte von Paulus in Athen? Das ist für den Apostelgeschichte 17, Abvers 16. Paulus in Athen, kennt ihr das? Also Paulus, es war die zweite Missionsreise von Paulus. Er ist von den Juden weg und zu den Griechen, zu den Nationen gegangen. Und er kommt das erste Mal nach Athen. Und ich möchte euch das Herz von Paulus zeigen. Was sich lohnt, oder? Weil dessen Schweißtücher haben Kranke gesund gemacht. Also da haben wir noch Luft nach oben, oder? Ja. Also Paulus in Athen, ab Vers 16. Oder mag jemand noch mal lesen? Nein, du hast das so gut gemacht.
Ab 16, wie lang?
Bis 18 inklusive Vers 1, also einen ganzen Batzen.
Gut. Während Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge, auch auf dem Markt alle Tage zu denen, die sich einfanden. Aber einige der epikureischen und stoischen Philosophen unterhielten sich mit ihm. Und einige sagten, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkünden, weil er ihnen Jesus und die Auferstehung predigte. Sie nahmen ihn aber und führten ihn auf den Areopag und sagten, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst uns etwas Fremdes zu Ohren. So wollten wir gern wissen, was das ist. Denn alle Athener und auch die dort lebenden Ausländer waren auf nichts anderes aus, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Hinsicht den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer anschaute, fand ich einen Altar, auf dem war geschrieben, dem unbekannten Gott. Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehrt, den verkünde ich euch. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herrscher des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er selber allen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens im Voraus festgesetzt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obwohl er fern ist von jedem von uns. Denn in ihm
nicht, nicht fern, nicht fern.
Obwohl er nicht fern ist, ja. Denn in ihm leben und sind wir, wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen und steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten einige, andere aber sagten, wir wollen dich darüber ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysus, einer aus dem Rat, eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth.
Okay. Ist das nicht, also ich weiß nicht, wir hatten mal den Text gelesen und hatten ein paar Fragezeichen gehabt, oder nicht? Oder man liest es halt so. Also mir macht dieser Text Fragezeichen. Seht ihr, ich erkenne Paulus in diesem Text überhaupt nicht wieder, ehrlich gesagt. Also ich maß mir nicht an zu sagen, dass er irgendwas Falsches gepredigt hat, das will ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist der Effekt von seiner Predigt echt mager im Vergleich zu was sonst so mit Paulus ging. Ne? Und wenn ihr so anhört, was er da sagt, halt merkt ihr, wie unklar er ist. Er nennt nicht mal den Namen Jesus. Er predigt und er passt das Ganze der Situation an. Merkt ihr, was er tut? Also er sagt, ja, also ich habe ja gesehen, ihr seid echt gottesfürchtig, ihr habt ganz viele Götter. Und ich habe einen Altar gesehen, da steht drauf, dem unbekannten Gott. Seht ihr, ihr kennt ihn eigentlich schon. Und ihr verehrt ihn, ohne es zu wissen. Also. Und eure Philosophen, dann zitiert er auch noch griechische Philosophie. Es ist die Höhe, er hat. Das ist eine steile These, ich weiß das. Aber ich werde euch was zeigen. Schaut mal, Paulus war on fire, ohne Ende. Aber was war die Geschichte von Paulus? Und ich möchte gern, dass es nah wird und ihr euer Herz findet. Paulus war, was war, bevor er Paulus hieß, war er Saulus. Und Saulus war ein Pharisäer. Und er hat sein ganzes Leben nichts getan, außer die Schrift studiert. Die Heilige Schrift studiert. Das war sein Leben. Er hat die Heilige Schrift studiert, Tag und Nacht. Heute die orthodoxen Juden studieren die Schrift, ich schätze, 16, 17, 18 Stunden pro Tag. Inklusive Fasten. Mit 14 können sie sehr auswendig. Die machen nichts anderes. Und Paulus war so einer. Der konnte das alles auswendig. Mit 14, der hat nichts gemacht, außer im Tempel gesessen und in der Synagoge und mit seinen Pharisäer-Homies, sage ich jetzt mal, die Wortglauberei betrieben und halt alles auseinandergenommen und dieses Geschlechtsregister und dieses und jenes. Ja? Und dann ist er war raus aus der jüdischen Gesellschaft, weil er ist zu den Nationen gegangen. Sie haben ihn abgelehnt. Ich schätze mal, er war Rabbiner, das heißt, er hatte auch eine Frau, die hat ihn hundertprozentig verlassen. Das heißt, der gute Mann hat nicht so ein leichtes Los gehabt. Und jetzt war er die ganze Zeit unter den Heiden. Für einen gottesfürchtigen, gesetzlichen Juden, der er vorher war, ist das No-Go. Der hat Culture Clash vom Allerfeinsten, halt nur Barbaren um ihn rum halt so. Er hat sich damit, er war voll von der Liebe Gottes, das hat ihn jetzt nicht so, verstehst du, er hat nicht gelitten darunter, aber es war für ihn fremd, ja. Und er hat einen Auftrag von Gott und sein Zuhause, er schreibt es ganz oft, ich wäre am liebsten ausheimisch von meinem Leib und einheimisch beim Herrn, und der Herr war sein einziger Anker. Und jetzt, Freunde, kommt er nach Athen. Und das ist meine, ich habe das nirgendwo gehört, ich spüre das einfach in meinem Herzen und geht mit oder verwerft es, aber ich kann nur mein Herz teilen. Wisst ihr, was ich spüre da drin? Das erste Mal auf seinen Reisen, wenn ihr mal Apostelgeschichte lest, fühlt er sich zu Hause. Er kommt unter Männer, die nichts anderes machen, als er gemacht hat. Er kommt unter Männer, die zusammenkommen und philosophieren und diskutieren über Lehren und Worte, und das ist sein Leben. Und ihm geht das Herz auf. Das glaube ich. Weil wenn ihr Paulus lest, die Briefe lest, Paulus ist so klar, so, er hat nie, was schreibt er denn da halt irgendwie? Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen oder finden möchten, klingt das wie Paulus, sorry. Obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie eure Dichter gesagt, hallo Paulus, what's the deal halt? Er hat, versteht, könnt ihr es fühlen halt. Und warum hat er das gemacht? Weil er irgendwie einen Aussetzer gehabt hat, einen dämonischen? Nein. Sondern weil sein Herz voller Liebe war für diese Menschen. Das glaube ich. Er hat Mitgefühl gehabt. Und er hat gesagt, das Evangelium muss doch in deren Zeit passen. Sie müssen es doch verstehen. Merkt ihr das? Es ist ein Mitgefühl. Könnt ihr es fühlen? Könnt ihr es sehen? Könnt ihr es spüren? Und könnt ihr uns da drin wiederfinden? Dass wir kulturell relevant sein wollen? Und wir müssen ja die Leute abholen, wo sie stehen, oder? Und wir müssen es irgendwie so verpacken, ja schau mal, und dann redest du von Gott, oder? Und so. Und er sagt schon, schau mal, hinten dran sagt er das Evangelium schon, ne? Also es ist ja nicht so. Er sagt, Ja, nachdem er jetzt Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, dann sagt er es. Und dass er redet sogar vom Gericht, er sagt, einen Mann hat er bestimmt und Auferweckung und so weiter und so weiter. Aber wenn ihr sonst die Lehren und die, das von Paulus liest, das ist eine ganz andere Baustelle. Und ich werde euch zeigen, dass Paulus daraus was gelernt hat, weil sein Effekt war praktisch gleich null im Vergleich zu sonst.
Ja. Ich wollte dich nur korrigieren, er hatte keine Frau. 1. Korinther 7, Vers 33 sagt er, selig sind die, die keine heiraten, genauso wie ich.
Alleine bleiben, ja, weiß man nicht. Aber es stimmt, er war alleine zu der Zeit auf jeden Fall.
Ich wollte es dir nur sagen.
Nee, ich weiß schon, ich weiß, dass er da keine Frau hatte, aber man nimmt halt an, dass ein Pharisäer, ein ausgebildeter Pharisäer, konnte nur praktisch eingesetzt werden, wenn er eine Frau hatte. Also viele sagen ja zum Beispiel, Jesus hatte auch eine Frau, aber er war kein Lehrer, er war nicht ausgebildet im Tempel. So, ne? Also man geht halt davon aus, und man geht davon aus, dass das auch der Stachel im Fleisch ist, den er hatte. Dass halt seine Frau ihn verlassen hat, weil er gläubig geworden ist und so weiter. Aber das sind Mutmaßungen, das gebe ich zu. Okay, gut. Jetzt folgendermaßen. Wenn ihr Apostelgeschichte 18, Vers 1. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Das heißt, da ist das erste Mal, wo er nach Korinth kam. Da hat er die Gemeinde in Korinth gegründet. Ja?
Hat ihm nicht davor gesagt, dass da wiederkommen soll und wieder belegen soll?
Doch. So ging Paulus aus ihrer, wir wollen dich darüber noch einmal hören. Aber er ist dann weggegangen. Ja. Und danach ist er nach Korinth gekommen. Ja? Okay. Und wenn ihr jetzt den Korintherbrief aufschlagt, 1. Korinther, den er an diese Gemeinde geschrieben hat, ne? Die er kurz danach besucht hat. Okay, also ist dann hingegangen, die Missionsreise, wenn ihr das anschaut, von Athen nach Korinth, ist winzig, ist mini, 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 könnt ihr mal hinten in diesen Missionsreisen zuschauen. Wenn ihr den Korintherbrief mal aufschlagt, 1. Korinther 1, was denn? Von Athen nach Korinth? Ist Mini, ne? Okay. Und zwar, das ganze Kapitel lohnt sich, aber ich lese einfach nur die Schlüsselstelle, damit ihr wisst, worauf ich raus will. 1. Korinther 2 fängt an. Und als ich zu euch kam, mal ganz kurz stopp. Er schreibt an den ersten Brief aus dem römischen Gefängnis, schreibt er an die Gemeinde in Korinth, die er gegründet hat. Okay? Und er schreibt, als ich zu euch kam. Von wo kam er?
Aus Athen,
logischerweise. Weil da kam er. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit des Geheimnisses Gottes zu verkündigen. Achtung, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt.
Darf ich mal kurz was sagen? Meine Übersetzung steht sogar, denn ich entschied mich.
Ja. Ich entschied mich. Seht ihr das? Mhm. Auf dem Weg von Athen nach Korinth ist Paulus was aufgegangen. Er hat gemerkt, was in Athen passiert ist. Dass er das Evangelium angepasst hat. Unseren Umständen, den Umständen, die er vorgefunden haben, nicht aus dem falschen Motiv. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Paulus hatte genug hinter sich, als dass man ihm Menschenfurcht vorwerfen könnte. Er hat Petrus auch korrigiert wegen der Beschneidung und so weiter. Aber er hat aus vielleicht einem richtigen Motiv die Botschaft angepasst an das Umfeld. Finden wir uns da wieder.
Ja.
Ah, und genau das ist, was passiert. Und deswegen sehen wir nicht, was wir sehen sollten. Weil wir die Botschaft anpassen. Deswegen. Und er sagt hier, und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit des Geheimnisses Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor oder ich entschied mich dazu, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten. Waren das überredende Worte in Athen? Hundertprozentig. Das waren überredende Worte. Könnt ihr spüren? Nicht in überredenden Worte der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Lesen wir von Wundern in Athen? Nein. Warum nicht? Ja, weil es war nicht die Botschaft. Versteht ihr? Damit euer Glaube, Achtung, nicht auf Menschenweisheit, also nicht auf Philosophie, begründet, sondern auf Gottes Kraft beruht. Könnt ihr sehen? Und da sind wir heute. Das ist ein Bild für heute. Dass wir sind auf dem Weg von Athen nach Korinth. Und wenn ich meine Geschwister um mich herum anschaue, dann merke ich, dass er eine Sache tut, im Persönlichen, aber auch in der Außenwirkung, logischerweise, weil unser Leben geht von innen nach außen, dass er uns zurückführt zum Evangelium und rausholt aus betrügerischen Philosophien, die den Anschein von Frömmigkeit und Kraft haben, aber nicht die Resultate bringen, die Gott will. Nämlich, dass Menschen nachhaltig Buße tun, wiedergeboren werden und zu Jüngern Jesu werden. Das ist der Punkt. Und dazu darf und darf in keinem Fall unsere Botschaft unserer Kultur angepasst werden. Wir haben eine einzige Botschaft und das ist Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wer von euch, und ich hebe als erstes die Hand, wir können auch alle die Hand heben und danach schauen, dürft sie runternehmen, weil dann wissen wir von Anfang an, dass wir alle in einem Boot sind. Wer von euch hat schon irgendwelchen Leuten von Gott erzählt, total schwammig, ja, dankeschön, okay. Die anderen haben wahrscheinlich noch nie irgendjemand was erzählt. Von Gott erzählt, ganz schwammig von Gott erzählt, irgendwie, ja, und Gott weiß so, und er will dich irgendwie frei machen, und Gott ist voll gut und so, und er ist so mein bester Homie halt, und er hat dich, und es ist eine verkürzte Botschaft, und es trifft niemand. Und du merkst, es ist keine Kraft, es ist total krampfig, es ist ja, und weißt du, ja, und also Gott ist voll toll und so halt irgendwie, ja, und dann als Beisatz, genauso wie Paulus in Athen, als Beisatz so, Jesus ist auch am Kreuz für deine Schuld gestorben. So, aber das sagt man dann ganz schnell. Die Menschen vor uns, ich habe am Anfang gesagt, das ist ein heiliger Pflug. Die Menschen, die vor uns waren, Jesse liest gerade ein Buch vom Finne, ich brenne. bist du weitergekommen? Mhm. Nee. Die Menschen, die vor uns waren und an ihre Hände an diesem heiligen Pflug gelegt haben, die haben das Kreuz gepredigt und sonst überhaupt nichts. Die haben das Kreuz gepredigt und gepredigt und gepredigt, bis die Leute fix und alle waren halt. Warum? Weil Gott hart ist und ihnen um eins drüber ziehen soll? Nein, sondern weil das Grundproblem, wir gehen zurück in die Wüste, war das Murren und die Rebellion gegen Gott. Und eine harte Predigt lässt die Leute zu Mose, zu unserem Mose, zu Jesus rennen und sagen, hey, ich muss umkehren, weil mein Stolz und meine Rebellion trennt mich von Gott. Und Gott wird ihnen das Kreuz zeigen, sie werden hinschauen und sie werden gesund werden. Und das war es, wie es jahrhundertelang funktioniert hat und gelaufen ist. Es ist Gottes Ratschluss, der zustande kommt. Irgendwie. Und wir denken, wir erfinden das Rad neu. Stimmt das? Ich bin mit drin, Freunde. Ne? Keine Sorge, ich will euch nichts reindrücken, aber das ist es. Aber mir brennt es auf dem Herzen, weil ich merke, es sind so viele Leute da. Weißt du, wenn ich sehe, der Stefan, und wenn du erzählst, ne, zum Beispiel vom Studiheim oder so halt, ne, oder keine Ahnung. Und ich merke, es ist so viel Feuer da und so viel, weißt du, und dann, wir sind ja auch Kinder unserer Kultur und zu erzählen, ja, und irgendwie, und lass sie mal in die Church ein und, weißt du, alles gut, aber wir brauchen eine Botschaft halt, die seine Botschaft ist und die Gott mit Kraft füllt. Sonst nichts halt. Und unsere Botschaft ist niemals irgendeine andere als das Kreuz. Predigt Christus und ihn, ich meine, das lest mal, das ist vielleicht so für zu Hause, weil ich habe, es war jetzt schon lang genug, aber lest mal zu Hause 1. Korinther, die ersten drei Kapitel. Das spricht nur davon halt, dass die ganze menschliche Weisheit muss alles weg. Alle Methoden, alle menschliche Weisheit ist Dummheit vor Gott. Und er hat die Torheit der Predigt erwählt, um Seelen selig zu machen. Nur darum geht es. Die Torheit der Predigt. Gott weiß, das ist eine Dummheit. Ja, wir predigen Christus. Na? Hier. Denn weil in der Weisheit Gottes, ab Vers 21, weil in der Weisheit Gottes die Welt durch Weisheit Gott nicht erkannte, ist es nicht so? Ist es nicht heute auch so, die Menschen sind so weise. Sie sind so, die wissen alles halt, aber sie erkennen Gott auch nicht. Sie kommen immer weiter weg von ihm und es wird immer schlimmer. Die Menschen gehen immer mehr kaputt. Es ist immer, hat sich nichts geändert. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit, also die Dummheit der Predigt, die Glaubenden zu erretten. Halleluja, ich liebe meinen Gott. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Dummheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Halleluja. Versteht ihr? Es muss Gottes Kraft sein und die ist immer im Kreuz. Nicht in irgendwelchen Lehren über Gott und über ja, sondern der Mensch ist in Rebellion zu Gott und es gibt Versöhnung durch das Kreuz. Aber du kannst auch von Jesus erzählen. Die meisten moralischen Menschen werden dir attestieren, Jesus war ein guter Mann und er hatte immer Latschen an. Er war der ethisch-moralische Überflieger, aber sobald du anfängst, vom Kreuz zu reden, ist vorbei, verspreche ich dir. Von Jesus kannst du reden, du kannst von Jesus ganz viel reden, weißt du, niemand hat gesagt, halt, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt die andere hin. Das ist alles und du kannst ihn kulturrelevant erzählen, warum Jesus und die Lehren von Jesus die Grundlage unserer Zivilisation sind. Und dann werden die Leute sich eingestehen, er war wahrscheinlich der weiseste und krasseste Mann auf der ganzen Welt. Aber das rettet niemand. Das rettet niemand. Und wenn sie dann vielleicht mit in die Gemeinde kommen, und dann finden sie es toll, weil die Leute sind alle so freundlich. Und es gibt immer Kuchen. Ja, ja, don't underestimate. Und unsere Band ist hervorragend, weil der Max spielt da drin. Ja, da geht was. Und da ist Fett Groove am Start. Ne? Aber, und dann denken sie, wow, und das ist echt toll. Und dann kriegen sie vielleicht gelehrt, wie man mit Emotionen umgeht und mit unseren Gedanken und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages sind sie nicht wiedergeboren, haben keine echte Versöhnung mit Gott, sie kennen ihn nicht und sie gehen verloren. Das ist unsere Realität, Freunde. Warum? Weil aus zwei Gründen. Nummer eins, weil wir uns verlassen auf weltliche Konzepte und weil wir uns verlassen auf schwammige Botschaften. Und Nummer zwei, und da müssen wir ehrlich sein, weil wir uns fürs Evangelium schämen. Deswegen. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Weil wir uns schämen fürs Evangelium. Wenn du nicht an dem Punkt bist, dass du weißt, ja Herr, ich schäme mich manchmal, dann wird Gott dein Herz auch nicht verändern. Ja. Weil wir uns fürs Evangelium schämen. Weil wir da denken, wir können das den Leuten nicht sagen. Aber wir sind wie Ärzte, die erkannt haben, dass der Patient, den sie haben, der wirklich ihnen am Herzen liegt, der hat Krebs und es gibt Rettung und sagen, du bist okay. Und es ist ein Verbrechen. Okay. Und was ich mir wünsche ist, wir gehen nochmal 2. Korinther 5, letzter Vers für heute. Ab Vers 18. Nein, da kannst du nochmal lesen. Es geht. Ja.
Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden.
Ja. Ein letzter Gedanke. Jesus Christus hat die Sünde der ganzen Welt am Kreuz getragen. Das sagt der 1. Johannes, sagt, dass er nicht nur unsere Sünde ans Kreuz getragen hat, sondern die der ganzen Welt. Alle Sünde, jede Sünde. Er ist zur Sünde geworden. Aber wisst ihr, dass Vergebung und Versöhnung zwei Paar Schuhe sind? Kennt ihr, wisst ihr das? Ich kann in meinem Herzen im Reinen sein über das, was mein Gegenüber mir angetan hat. Aber solange mein Gegenüber nicht im Reinen ist damit und nicht zu mir kommt und sich entschuldigt, wird keine Versöhnung stattfinden. Dann kann ich ein freies Herz haben, aber es wird keine echte Begegnung stattfinden und keine Versöhnung. Und das ist das Wunder. Jeden Menschen ist durch Christus vergeben. Aber die wenigsten kommen in Versöhnung mit Gott. Und das sind zwei Paar Schuhe. Und was muss passieren durch Versöhnung? Es ist das Evangelium. Tut Buße und glaubt. Ich ändere mein Handeln. Ich drehe 180 Grad um. Und ich gehe zu ihm im Glauben und ich sage, hier bin ich. Und was passiert? Versöhnung. Und was passiert durch Versöhnung? Wer echte Versöhnung mal erlebt hat, das schafft Leben. Echt. Also mein Herz, da ist echt, das ist das Schönste, was es gibt. Halt. Das Rührendste, was es gibt. Halt. Und genau das passiert. Kann man nur im Mikro spüren. Versöhnung mit Gott schafft neues Leben. Und ich werde neu geboren. Das ist, was es ist. Aber dazu müssen die Leute erkennen, dass sie A, schuldig sind vor Gott, dass sie umkehren müssen und dass sie das Kreuz brauchen. Wenn sie es nicht erkennen, werden sie nicht umkehren, nicht zu ihm rennen. Wir denken, es ist eine herzlose Botschaft, versteht ihr das? Wir denken so, aber das ist doch herzlos. Gott liebt sie doch. Ja, er liebt sie, aber er will sie retten. Und das ist a dirty business. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ihr könnt noch ein paar Zeugnisse hören, Max, ne? Oder meins, das ist genauso. Aber das ist es. Ich war froh, als persönliches Zeugnis am Schluss hat er noch gesagt, soll ich noch sagen. Wisst ihr, ich war froh, als ich verloren war, dauerbekifft 7 Jahre lang, mit meinem Vater schlecht umgehend, keine Ahnung, so richtig verloren, in meiner Arroganz. Ich war froh, dass ein Freund von mir zu mir gekommen ist und mir die Wahrheit gesagt hat. Und mir es hart auf die 12 gesagt hat. Ich meine, so Basti, du kennst mich, ich war genauso drauf wie du, so, aber du bist verloren und du gehst in die Hölle. Das hat er mir gesagt. Und er hat gesagt, schau mal, wie du mit deinem Vater redest. Merkst du nicht, wie du drauf bist? Dein Herz ist kalt, du bist tot. Und ich habe mit ihm diskutiert, ich wollte ihm nicht zuhören. Es war furchtbar. Aber er hat einen Samen gesät in mein Herz. Und ich wusste, er hat recht. Und ich habe mit ihm diskutiert. Und ich war schon immer gut im Diskutieren. Ja, und ich habe ihm es zerredet, bis uns beiden schwindelig war. Aber das Wort Gottes kommt nie leer zurück. Eine klare Botschaft kommt nie leer zurück. Gottes Wort, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft zur Rettung. Und wir dürfen uns nicht anlügen lassen, wenn wir die Stadt erreichen wollen. Dass wir irgendeine andere Botschaft haben oder brauchen. Amen. Das ist, was es ist. Und was ich mir wünsche, ist, ich brauche, mein Herz muss neu ergriffen werden dafür. Meins muss neu ergriffen werden.